ist es ganz klar weniger Belastung für den Patienten, also dass der kürzer in der Röhre und schnellere Scanzeiten, dementsprechend niedrigere Preise und eine höhere Verfügbarkeit. Und gleichzeitig kann das Gadolinium weggelassen werden und es ist noch nicht mal mehr eine IV-Gabe notwendig.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts Publikation des Monats begrüßen. Und mir gegenüber sitzt Lars Bodeus. Hallo Lars.
Ja, hallo Markus.
Du hast ein ganz spannendes Thema ausgesucht, etwas, was wir schon in der Klinik lange erwartet haben. Und eine Studie, die sehr hochrangig publiziert wurde, wo wir dran teilgenommen haben. Aber ich will nicht allzu viel vorwegnehmen. Schieß mal los. Was hast du dir überlegt für diesen Podcast?
Ja, ich habe mich mit der PRIME-Studie beschäftigt. Das ist eine Studie, die die Wertigkeit des MRTs speziell im Screening-Setting, also PSA, erhöht. Patient kommt zum Urologen. Was ist der nächste Schritt? Beschäftigt und da speziell adressiert, welches MRT können wir dann da besonders gut benutzen oder was ist der effizienteste Weg?
Früherkennungssetting sozusagen.
Exakt. Eigentlich das, was auch gerade in Deutschland schon noch Probleme macht, weil wir haben ja durchaus die Empfehlung zur Durchführung eines MRTs, aber Vergütungssituation ist nicht bei allen Patienten gegeben, gerade GKV-Patienten, da gibt es ja Limitationen. Die Radiologen, die haben das Problem, dass das MRT zumindest nicht so abgerechnet werden kann, nicht erstattet wird, wie sie es gern hätten. Und da haben die Engländer einen sehr smarten Weg gewählt, der schon seit längerer Zeit auch in Skandinavien genutzt wird. Und zwar das Weglassen des Kontrastmittels
beim MRT. Also nicht das multiparametrische, sondern das sogenannte biparametrische Weglassen des Kontrastmittels Gadolinium. Darum geht es in dieser Studie. Und vielleicht ja, fangen wir erstmal an. Stell mal die PRIME-Studie vor. Wofür steht PRIME?
PRIME heißt eigentlich Prostate Imaging mit oder ohne Enhanced Kontrastmittel. Es geht im Grunde genommen darum, dass die multiparametrische MRT ja drei Sequenzen hat, also eine DVI-Sequenz, eine T2-Sequenz und eine Kontrastmittelsequenz. Durch das Kontrastmittel wird diese ganze Untersuchung ein Tick länger und durch längere Zeiten sind es längere Scanzeiten. Effizient kann ein Scanner nicht so gut ausgenutzt werden und es entstehen Kosten für das Kontrastmittel. Und seit längerem gibt es gerade im skandinavischen Raum schon große Serien, die gezeigt haben, Mensch, wir können das auch mit dem Weglassen des Kontrastmittels fast genauso gut. Und jetzt sind die PRIME-Studienautoren rund um die UCL University of London, Arbeitsgruppe um Mark Emberton, ganz bekannter Urologe, der sich viel mit der Bildgebung beschäftigt. Viru Kasiswanathan, das sind ja bekannte Leute, die schon viel fürs Prostatakarzinom gemacht haben, für die Bildgebung. Die sind der Frage nachgegangen, wenn wir Patienten randomisieren, in zwei Gruppen aufteilen, zwischen denjenigen, die ein biparametrisches MRT bekommen und denjenigen, die ein multiparametrisches MRT bekommen, wie ist denn da so die diagnostische Performance? Übersehen wir da was? Können wir das genauso machen? Und alles mit der Idee, ob wir die MRT-Untersuchung vielleicht billiger und deshalb besser verfügbar hinbekommen.
Und uns nicht allzu spannend machen, Facts vorweg, was kam raus?
Letztendlich, wenn das biparametrische MRT gut eingestellt ist, wenn das von erfahrenen Leuten gemacht wird, wenn die Qualitätssicherung, das heißt das Adjustieren der Scanner vorher gut geschieht, dann ist ein biparametrisches MRT letztendlich genauso gut wie ein multiparametrisches MRT.
Und das haben die gemacht? Wie viele Patienten hatten die da untersucht und wie war dieses Studiendesign?
Das war so, dass 490, letztendlich knapp 500 Patienten untersucht worden sind und die Patienten PSA unter 20 zur Abklärung des PSA-Wertes haben alle ein MRT bekommen. Erstmal ein multiparametrisches MRT, allerdings hat der befundene Radiologe zunächst nur zwei Sequenzen bekommen. Diejenigen ohne Kontrastmittel, nachdem er seine Befundung fertig gemacht hat er anschließend die dritte Sequenz, die Kontrastmittelsequenz bekommen und hat das Ganze nochmal befundet. Und die beiden Befundungen sind dann zum Urologen gegangen und der Urologe hat dementsprechend die einzelnen eingezeichneten Läsionen biopsiert und es wurde dann verglichen, ob ein Zusatznutzen durch die Kontrastmittelgabe bestand. Und wir hatten hier die Möglichkeit, durch eine sehr großzügige Unterstützung von der Wolfgang-Dieckmann-Stiftung auch an dieser Studie teilzunehmen. Das ging letztendlich von der VUHH aus. Das ist die Norddeutsche Vereinigung der Urologen hier in Hamburg. Robert Frese ist da maßgeblich daran beteiligt gewesen. Niedergelassene Urologen, die dort im hohen Maße Patienten, das ist ja das klassische ambulante Patientengut der niedergelassenen Urologen, untersucht haben, in MRTs durchgeführt haben und wo wir dann die Biopsien durchgeführt haben.
Und der Endpunkt war der klinisch signifikante Tumor. Und von der prozentualen Verteilung her war das praktisch gleich. Ne? Ich habe das gesehen, 29,2 versus 29,6 so. Also im Prinzip gleiche Anzahl an signifikanten Tumoren, ob es jetzt biparametrisch oder multiparametrisch war. Und klinisch signifikant war definiert, wie üblich, Gleason-Grad Gruppe 2.
So sieht's aus. Und man muss schon nochmal unterstreichen, dass die Scanner, die Radiologen, die haben alle so eine Art Training vorher bekommen. Also das heißt, obwohl das große Institutionen waren, 22 große Unikliniken weltweit, die da mitgemacht haben, über den ganzen Globus verteilt, das waren Leute, die schon was vom Prostatakarzinom verstehen. Und dennoch musste man vorher so ein Qualitätssicherungsassessment machen. Und obwohl es so erfahrene Leute waren, war es trotzdem so, dass bei ungefähr einem Drittel der Institutionen Modifikationen an den Scannern durchgeführt worden sind, also wo die einzelnen Sequenzen aus technischer Sicht optimiert worden sind. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass das biparametrische MRT in der Konstellation genauso gut ist wie das multiparametrische.
Also wenn ich jetzt, ich bin betreuender Urologe, ich habe einen Patienten mit erhöhtem PSA-Wert, will meine Diagnostik machen und sage, okay, ja, multiparametrisch ist zu teuer oder wird nicht übernommen. Ich schicke das jetzt zu einem guten Radiologen, der es dann biparametrisch macht. Die Datenlage habt ihr jetzt mit der Prime-Studie, du bist ja einer der Autoren dieser Studie, hast ja viele Patienten da eingeschleust. Wie kann ich denn als niedergelassener Urologe das gut erkennen, dass jemand eine gute Qualität des MRTs, du hast ja gerade nochmal hervorgehoben, dass es wichtig war, dass das vorher nochmal gecheckt wurde und tatsächlich sogar ein Drittel dieser Studienzentren da auch Qualitätsmängel aufwiesen. Wie kann ich es erkennen?
Also Qualitätsmängel würde ich jetzt vielleicht nicht so rum argumentieren, sondern die können schon alle gut MRT, aber die haben nicht das letzte Quäntchen aus ihren Maschinen rausgeholt. Und der erste Schritt, um zu gucken, wer beispielsweise jetzt hier in Deutschland gut MRTs macht, da gibt es von den radiologischen Fachgesellschaften die Möglichkeit, sogenannte Zertifikate zu erwerben, also so Prostatogramm-Zertifikate, das heißt darzulegen, dass man ein hohes Maß an Befundungsqualität produzieren kann in seiner Praxis und das wäre sicherlich der erste Schritt. Also wenn du jetzt in deiner Praxis als betreuender Urologe einen Radiologen suchst und jetzt nicht wie wir hier das Glück haben, dass wir direkt einen vor der Tür haben, dann spricht man mit dem und guckt erstmal, wie sieht's denn aus? Hast du denn, lieber Radiologe, die Möglichkeit, im Rahmen dieser Qualifikation über die Röntgengesellschaft ist es, glaube ich, dieses Q2-Zertifikat zu erwerben.
Okay. Vielleicht gehen wir nochmal zurück auf die Studie. Da ging es ja auch, der primäre Endpunkt war signifikante Tumoren, Gleason 3 plus 4 oder höher. Aber es wurde auch auf das insignifikante Karzinom. Das war ja auch die Sorge, dass man dann, wenn man biparametrisch macht, nicht so ganz so genau ist und vielleicht mehr Biopsie-Indikationen stellt und dann häufiger insignifikante 3 plus 3er. Wie war da das Ergebnis?
Exakt. Man hat geringstfügig mehr insignifikante Tumore detektiert. Das waren 12,7 zu 9,2%. Also das war einen ganz kleinen Tick höher. Das heißt, man hat letztendlich einen Tick mehr biopsiert, aber insgesamt war das dann statistisch nicht signifikant. Also das heißt, da sind ein paar mehr Biopsien gemacht worden, aber am Ende zeigte sich das nicht als Nachteil für die Patienten.
Okay, damit können wir festhalten, da haben wir kein Problem, dass wir plötzlich mehr, sag ich mal, therapeutischen Druck bekommen, weil 3 plus 3er da sind, weil das Biparametrische gemacht wurde. Das ist ja auch eine ganz wichtige Nachricht. Und vielleicht nochmal, stecken ja nicht alle so tief in der MRT-Diagnostik drin wie du. Wo sehen die Vorteile? Wo würdest du die Vorteile des Biparametrischen auflisten?
Also das Problem ist einfach die Verfügbarkeit und ganz klar die Kosten. Und wenn man überlegt, dass eine gut gemachte multiparametrische MRT mit den 3 Sequenzen vielleicht 40 bis 45 Minuten dauert und wenn dort Kontrastmittel gegeben wird und wenn man dem gegenüberstellt, dass das biparametrische MRT vielleicht so 15 Minuten, 18 Minuten je nach Sequenzen dauert und das Kontrastmittel weggelassen werden kann, ist es ganz klar weniger Belastung für den Patienten, also desto kürzer in der Röhre und schnellere Scanzeiten, dementsprechend niedrigere Preise und eine höhere Verfügbarkeit. Und gleichzeitig kann das Gadolinium weggelassen werden und es ist noch nicht mal mehr eine IV-Gabe notwendig.
Ja, das fand ich ein ganz wichtiges Argument. Das habt ihr ja auch in der Diskussion gut rausgearbeitet, fand ich, dass auch für das Personal, das durchführende Personal, man muss ja sonst eben, wenn man Gadolinium gibt, eben auch präsent sein wegen möglicher allergischer Reaktionen. Das ist dann nicht mehr der Fall. Es muss keine Bronüle gelegt werden. Das ist schon. Und ein Punkt, der auch genannt wurde, vielleicht kannst du das auch nochmal kommentieren, war ja Gadolinium-Ablagerung im Gehirn oder in anderen Geweben. Das wird ja auch diskutiert. Unser Radiologe sagt, da ist eher nicht so. Aber wie ist dein Stand der Kenntnis diesbezüglich?
Also ich bin ja kein Radiologe, ich bin ja Urologe und es ist so, dass das Gadolinium, wenn ich es richtig erinnere, aus der Chemie ein Schwermetall ist, aber das ist in den aktuellen, jüngst gerade in Deutschland benutzten Kontrastmitteln in einer Form enthalten, die sogenannt komplexiert ist. Das heißt, das ist dann wasserlöslich und wird ausgeschieden und die eben von dir angesprochenen Studien, die gehen eigentlich auf ältere Kontrastmittel zurück, wo man gerade bei sequentiellen MRT-Untersuchungen, beispielsweise bei kindlichen Hirntumoren, gesehen hatte, dass die Kinder, nachdem sie über viele Jahre mehrfach MRT-Untersuchungen bekommen haben, Ablagerungen hatten. Und dann hat man überlegt, was ist denn das? Und da zeigte sich das Gadolinium. Aber nach Aussage unserer Radiologen ist das wohl so, dass das insgesamt in Deutschland kein Problem mehr ist, einfach weil ein Kontrastmittel verwendet wird, wo das Gadolinium wasserlöslich ist, wo sich das nicht mehr ablagert. Aber gleichzeitig, wenn man es noch nicht mal mehr braucht, weil man seine Maschinen noch besser eingestellt hat und da noch mehr trainiert hat, ist es sicherlich noch besser.
Auf jeden Fall. Also hat ja dann sozusagen ja nur Vorteile, beziehungsweise bezüglich der Diagnostik, es war ja ein Non-Inferiority-Trial, also es war so vom statistischen Setting her so organisiert oder berechnet, dass man sagt, man hat eine 5% Unterschied, das würde man noch tolerieren, aber der diagnostische Unterschied war dann halt nur 0,6%, wenn ich das so richtig sehe, ne? Was klinisches, signifikantes Tumorgeschehen angeht.
Vielleicht ist dazu noch zu sagen, es gab ein Szenario, wo die Autoren oder wo wir dann auch gesagt hatten, Mensch, das kommt jetzt vielleicht auf unsere Klinik nicht so ganz zur Anwendung, aber da bringt das Kontrastmittel doch einen Informationsvorteil und zwar bei Einschätzungen zur Therapieoption in Tumorboards. Und zwar konkret, wenn man sich die Bilder anguckt, sowohl das biparametrische als auch das multiparametrische, da wurde mal geschaut, wie ist denn das der Entschluss zum Nervverhalt oder auch der Entschluss zu einer fokalen Therapie beispielsweise. Fühlen sich dort die Tumorboard-Teilnehmer sicherer, wenn sie die kompletten Untersuchungen, die multiparametrischen Kontrastmittel enthaltenden Untersuchungen vorliegen haben oder reicht ihnen da das biparametrische? Und da wurde doch durchaus angegeben, dass wenn so ein Entschluss zu fällen ist, differenzierte Therapieoptionen und so weiter, dass dann das multiparametrische MRT doch wohl, zumindest so war es in den untersuchten Tumorboards, lieber genommen wurde.
Lars, Frage, das Kontrastmittel, hat das jetzt zu klinischen Unterschieden, also in der Entscheidung, oder gab es dann Areale, die da halt dann nur in in der Kontrastmittelgabe gesehen wurden, die vorher nicht gesehen wurden? Wie war da so die Zahl? Wird das vernachlässigbar? Oder?
Ja. Also letztendlich im Screening-Aspekt, also das heißt, ob man mehr signifikante Tumore entdeckt hat oder vielleicht sogar übersehen würde, dadurch, dass man das Kontrastmittel weglässt, da waren keine Unterschiede. Das heißt, die Tumordetektionsraten, die waren gleich, egal ob Kontrastmittel gegeben wurde oder nicht. Aber die Entscheidung, was mit dem Patienten zu tun ist, die war unterschiedlich. Also das heißt, die DCI hat doch dann ein bisschen was, gerade in diesen Multidisciplinary Team Meetings, rausgekitzelt, was an Informationen in so einem MRT-Bild drinsteckt. Konkret die Entscheidung, ob man Nerve halt auf beiden Seiten machen soll oder aber ob man beispielsweise eine fokale Therapie durchführen soll, die war besser dadurch, dass ca. 6% an Herden nur durch die DCE entdeckt worden ist und wo man dann sagte, Mensch, wenn da so ein Herd ist, dann gehen wir da einen Nerv nicht so nah ran oder wir machen keine fokale Therapie oder gerade eine fokale Therapie. Solche Aspekte hat die DCE an fein granulärerer Auflösung Informationen gebracht, aber eine höhere Detektionsrate von Tumore, das war erfreulicherweise nicht der Fall.
Okay, also das können wir festhalten. Und dann würde ich mir sagen, ein Punkt, der mich da wirklich beeindruckt hat, es wäre ja im Prinzip so, wenn man die Zeit halbieren könnte, würde es andersrum bedeuten, man würde durch die Einführung des biparametrischen im Prinzip die MRT-Kapazität verdoppeln.
Letztendlich ja, und ich glaube, das ist auch das, was wir brauchen, weil wir haben einfach gesehen, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir so sehr gerne mit den Jungs aus England da zusammenarbeiten. Wir hatten damals ja schon die Precision-Studie mit denen gemacht, zur Erinnerung, das ist diejenige Studie, die gezeigt hatte, dass die randomisierte 12-fach-Biopsie letztendlich der gezielten MRT-Biopsie unterlegen ist. Also das war eine Studie, die vor 6 Jahren rausgekommen war und die eigentlich gezeigt hat, Mensch, wir haben großen Bedarf an MRTs. Und dieser große Bedarf an MRTs, der führt natürlich dazu, dass die MRTs verstopft sind und dass wir jetzt dieses Thema dadurch besser lösen können, dass wir ein biparametrisches MRT anbieten, beziehungsweise nicht nur hier anbieten, sondern natürlich auch die niedergelassenen Urologen dazu ermutigen mögen, dass sie ihre entsprechenden Qualitätskriterien sicherstellen, dass sie ihre Scanner tunen, um dann auch, ich möchte so sagen, die PS auf die Straße bringen, weil das MRT ist einfach der entscheidende Parameter in der Früherkennung nach dem PSA-Wert.
Ja, also du hast es gesagt, also ich hätte dich sonst auch noch auf die Precision-Studie, an der du ja auch teilgenommen hast, sehr hoch publiziert. Die hat uns im Prinzip gezeigt, multiparametrisches MRT und Biopsie ist besser als die systematische Biopsie. Das haben wir, glaube ich, mittlerweile alle begriffen. Dann gibt es Engpässe bei der Verfügbarkeit, Kosten etc. Und jetzt haben wir die Nachfolgestudie, eigentlich die logische, dass wir sagen können, wir wollen eigentlich nicht auf diagnostische Sicherheit verzichten auf der einen Seite, aber wir müssen es auch irgendwie praktikabel hinbekommen, dass man es flächendeckend einsetzen kann. Und das ist dann die PRIME-Studie, die uns gezeigt hat, es ist sicher als biparametrisches Setting.
Richtig, und ich hatte es ja schon gesagt, dass die Qualitätssicherung, das wissen wir nun schon seit längerem, beim MRT ein großes Thema ist, egal ob es jetzt multiparametrisch oder biparametrisch ist, und da muss man nicht auf die Radiologen allein gucken. Das gilt ja auch für uns als Urologen, dass wir gescheit biopsieren. Und kleiner Spoiler, als nächstes kommt auch wieder mit denen gemeinsam eine Studie, wo diese Qualitätssicherung nochmal näher untersucht wird und wo auch geschaut wird, welche Möglichkeiten denn eigentlich in der AI sich ergeben, weil ganz klar eine Standardisierung, das schreit ja eigentlich im Grunde genommen nach dem Einsatz modernster Methoden, und da wird die AI in Zukunft eine große Rolle spielen, und das wird auch wieder von dieser Arbeitsgruppe federführend, wo wir auch wieder mitmachen werden, idealerweise gelöst werden oder zumindest adressiert werden.
Jetzt, wenn du schon anfängst zu spoilern, dann was würdest du glauben, was dabei rauskommt? Ich glaube, wir glauben alle das Gleiche.
So. Also ich glaube, ChatGPT ist eine ganz gute Sache, aber noch besser ist es natürlich, wenn es ganz dediziert auf die Bilderkennung angewendet wird, und ich vermute, dass es die Durchsatzzeiten, die Befundungszeiten, aber auch die diagnostische Präzision und auch die Heterogenität reduzieren wird.
Ja, guter Punkt. Ich glaube, das haben wir gut soweit zusammengefasst. Prime-Studie, wichtig, wichtig. Sollte jeder gehört haben, den Namen. Und B-Parametric MRT ist sicher, das ist das Fazit.
Fast, ja. Vielleicht noch ergänzend ist nicht nur das Fazit, sondern nicht nur mit dem Radiologen zu sprechen, sondern auch dieses Qualitätssicherungsprinzip dem nachzugehen, weil ein schlecht gemachtes MRT bringt gar nichts und ein gut gemachtes, das ist das Entscheidende. Und wenn man dann das biparametrisch machen will, dann muss man doch durchaus nochmal richtig engmaschig seine Maschinen angucken und auch mit dem Radiologen sprechen.
Jetzt hast du nochmal ein kleines Thema, jetzt muss ich dann doch nochmal da nachfragen. Die Qualitätssicherung hast du jetzt immer wieder betont und ich glaube, jeder hat so seinen, soll ich sagen, seine Praxis, mit der er gerne zusammenarbeitet und dann sicherlich auch seine guten Erfahrungen gemacht. Es gibt ja jetzt diese, sag ich mal, Standardisierung, du hast es gerade gesagt, PIQAL-Kriterien, erläuter die mal, wer vergibt die eigentlich? Macht die Praxis das für sich selber?
Letztendlich ja. Da geht es darum, Prostate Imaging Quality Assessment ist das, glaube ich, die Abkürzung vom PIQAL, wo früher waren es 5 Einheiten, geguckt wurde, wie ist die Schichtdicke, wie ist, es gibt so Signal-to-Noise-Ratios und so weiter, wie sind die Pixel, wie viel Tesla sind da vergeben. Das ist renoviert worden, das System, weil 5 war doch relativ einfach zu, relativ kompliziert zu vergeben auf ein einfacheres Schema, ein Dreier-Schema, und da wird eine PIQAL-Qualität vergeben. Das heißt, wenn der Patient geruckelt hat oder wenn die Aufnahmequalität schlecht ist, dann enthält er einen niedrigen PIQAL-Score. Sonst sollte es idealerweise ein PIQAL-Score hoch sein, 3 nach Altergraduierung von 5. Und das vergibt letztendlich die Praxis selber, ist aber ein sehr guter Hinweis für den Urologen, dass das jemand ist, der sich mit dem ganzen System Prostata-Diagnostik beschäftigt, der da up-to-date ist und der auch guckt, was sich in der Literatur oder auf den Kongressen tut und da hinterher ist.
Also dann hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, dass es, dann haben wir ja doch in dem Report des MRTs auch die Möglichkeit, einfach mal so kurz drauf zu schauen, zu sagen, aha, die haben PIQAL-Kriterien, das heißt, die wissen, worum es da geht, die machen sich da Gedanken drüber, teilen sich da selber ein, und damit hat man schon mal eine leichte Möglichkeit, einfach einen Überblick zu bekommen, wie gut die Qualität ist.
Ja, ich denke ja.
Okay. Lars, ja, vielen Dank. Dann sind wir sehr gespannt, was KI dann in Zukunft bringen wird. Sind sehr gespannt auf die Studie. Erstmal für dich oder an dich herzlichen Dank und auch insbesondere, dass du so viele Patienten, ich weiß, dass du das mit viel Herzblut gemacht hast und auch da richtig für gekämpft hast, dass wir an einer großen randomisierten Studie teilnehmen, zum zweiten Mal. Precision hast du gerade schon genannt. Und das ist, soll ich mal sagen, das sind Sachen, ihr habt die Game Changer Session 2024 auf der EAU damit bestreiten dürfen, und das ist medizinischer Fortschritt, der wirklich beim Patienten ankommt. Vielen Dank dafür.
Gerne.